Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 136. Folge vom MLS-Podcast. In der sommerlichen Version, die MLS rollt wieder so langsam, nachdem die Club-WM auch so bald ihr Ende finden wird. Und auch die Nationalmannschaft ihr Ende gefunden hat. Wer nicht sein Ende gefunden hat, ist der liebe Daniel, der wieder mit dabei ist.
Ich grüße euch. Hi. Tatsächlich habe ich noch nicht mein Ende gefunden, aber tatsächlich Folge 136, weil wir sind bei 236. Anne, da musst du schon 2 Jahre früher aufstehen, um
hat die 136 gesagt?
Ja.
Arg. Ja, ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Das war natürlich geplant.
Ja, natürlich. Ich bin immer da, pass immer auf, anders als so mancher Kölner Kellner.
Ja, und anders als Vincent, der hat sich nämlich schon wieder krank anstecken lassen, fällt dadurch aus. Vielleicht, wir wissen es nicht, hat er sein Ende gefunden. Wir hoffen es natürlich nicht. Gute Besserung an der Stelle. Wir springen mal als erstes in die MLS, bevor wir dann nachher ins Rage kommen. So viel kann man ja schon mal ankündigen. Und die MLS war fleißig. Es haben endlich wieder regulär viele Spiele stattgefunden. Die einen sehr überraschend, die anderen mit einem, nennen wir es mal, positiven Ausgang. Mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen? Gibt es eins, was dich besonders umtrieben hat an diesem Wochenende? Ich habe fast eine Vermutung.
Also wir müssen ganz klar über ein Spiel reden, wo keiner mit dem Ausgang gerechnet hat. Man kann so quasi sagen, es ist so der Team Zero gegen Team Hero. Die Galaxy gegen die Vancouver Whitecaps. Wo ich persönlich der Meinung bin oder hoffe, dass beide Teams verlieren. In dem Fall hat nur ein Team verloren. Und es gab eine Überraschung. Das muss man ja ganz klar sagen.
Na gut, Vancouver hat noch immer das Handicap, dass sie an diesem Spieltag weiterhin nur oder auf wichtige Spiele verzichten mussten.
Ja, das ist eh auch Quatsch.
Ja, es ist also für die ist es halt umso bitterer, weil sie jetzt halt wichtige Punkte verloren haben. In so einer Phase, wo halt wirklich die Leistungsträger des Teams fehlen. Während andere Mannschaften eben keine Leistungsträger an zum Beispiel die Nationalmannschaft verlieren. Aber trotzdem, man muss es anerkennen. Nur weil da 2 oder 3 wichtige Spieler fehlen, darf es nicht sein, dass du gegen die Galaxy verlierst, auch wenn es auswärts ist. Oh, jetzt möchte ich eine Theorie aufstellen. Die Kanadier haben einfach überhaupt nicht mit diesem kalifornischen Wetter gerechnet. Das war wahrscheinlich viel zu heiß. Weil anders kann ich mir das 3:0 nicht erklären. Und wer war denn das von Vancouver? Ach, Nelson war es. Der dachte sich ja auch, gar keinen Bock mehr, es ist mir hier viel zu heiß, ich gehe duschen. War leider ein bisschen spät, 92. Minute, hat er sich gelb-rot geben lassen. Aber ja, die Galaxy schlägt aktuell das aktuelle Top-Team der Western Conference. Und damit ihr zweiter Saisonsieg.
Man muss dazu sagen, klar, zweiter Saisonsieg. Ich glaube, bei dem Platzverweis, man hat einfach im Vorfeld Stöckchen gezogen, wer zuerst duschen gehen darf. Dabei war er halt Schlusslicht, musste also noch 10, 20 Minuten länger warten, vielleicht auch auslaufen. Und dann dachte er, nö, lieber ein Feldverweis auf Dauer und dann kann ich duschen gehen.
Ist keine schlechte Strategie. Das Ergebnis stand jetzt schon fest. Da fällt mir ein, hatten wir eigentlich über den einen Spieler von LA Galaxy 2 gesprochen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Du meinst also über den Ex-Spieler von Galaxy 2,
genau,
der
den meine ich.
Irgendwie zu einem Verein gefunden hat, wo man, ich würde nicht sagen, seinen Hut ziehen muss, aber ja, es ist klar. Beziehungsweise man muss seinen Hut ziehen für das Statement, was er gemacht hat. Rede ist natürlich von Nada Shindawi, der aufgrund des Heimwehs seiner Frau die Galaxy bzw. Ventura FC verlassen hat und in Richtung Hoffenheim 2 gewechselt ist, in Richtung Kraichgau. Ja, es ist halt ein Marketingwechsel. Die TSG erhofft sich natürlich dadurch, ein paar Trikots zu verkaufen, was sie natürlich auch schaffen werden, kein Thema. Ist halt nur, keine Ahnung, also peinlich mit dem Hoffenheim-Trikot rumzulaufen. Also machen wir uns nichts vor. Wobei der Verein mir wirklich nicht egaler sein könnte. Aber ich wünsche ihm natürlich nur das Beste und vielleicht schafft er hier seinen Durchbruch und kann an der Seite von einem André Kramaric spielen.
Und hoffentlich gibt er dieses Mal seine Kontoverbindung an, damit das Geld auch bei ihm ankommt.
Wahrscheinlich hat er so einen Vertrag wie Messi ausgehandelt, dass er neben seinem Gehalt an den Trikotverkäufen beteiligt wird, dass er zum Beispiel für jedes Trikot, wo ein Chidaoui hinten raufsteht, 1% oder so bekommt. Weil ich glaube, selbst diese Summe wäre dann mehr als das Gehalt, was er kriegt bei Hoffenheim.
Wahrscheinlich, ja. Aber die Überleitung ist ja gar nicht schlecht. Schauen wir uns doch mal an, wie steht's denn um Inter Miami? Die waren ja im Gold Cup, wollte ich jetzt schon sagen, in der Club-WM, waren sie ja zumindest eine Stufe über die Gruppenphase hinausgekommen. Das war schon okay, aber man muss auch zugeben, sie hatten eine vergleichsweise leichte Gruppe gehabt im Vergleich zu den Sounders. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Jetzt sind sie dementsprechend wieder in voller Mannstärke in der MLS zurück. Auch vor der Club-WM schon hatten sie ein bisschen gestrauchelt. Wie lief es denn jetzt zuletzt für sie?
Ja, sie hatten, glaube ich, ein Spiel nach der Club-WM. Das war gegen Montreal.
Ja.
Und ja, das kann man eigentlich in einem Wort abschließen, das Spiel Pflichtsieg. Also gegen Montreal musst du als Inter Miami gewinnen. Gibt es keine Ausreden. Stehen auf dem letzten Platz der Eastern Conference. Auch wenn du einen Monat lang kein MLS-Spiel hattest und du jetzt noch gefühlt alle nachholen darfst. Pflichtsieg. Gibt es keine Ausreden. Musst gewinnen. Haben sie gewonnen.
Genau. 2 Tore von Messi, 1 Vorlage von Messi. Der hat natürlich mal wieder ein gutes Spiel absolviert. Und ich glaube, Montreal war es trotzdem egal. Die dürften ein recht volles Stadion gehabt haben. Der nächste Gegner von Inter Miami dürften, glaube ich, die Refs sein. Morgen schon. Wir nehmen am 8. auf und ich glaube, am 9. spielen die Refs gegen Inter Miami. Die machen schon fleißig Werbung für dieses Spiel, weil sie natürlich wollen, dass das Stadion ausverkauft ist. Mal sehen, wie das endet.
Wie will sie
die Sounders mal sprechen? Damit wir mal etwas Positives haben?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Die Seattle Sounders hatten ja gegen PSG verloren. Dann ist eine gewisse Zeit vergangen, bevor wir zunächst gegen Austin gespielt hatten. Das Spiel hatten wir aber, soweit ich weiß, bereits in der letzten Folge kurz angesprochen. Ja. Viel wichtiger, und da muss ich ganz klar sagen, das ist für mich wirklich eine Geste, die ich so noch nie gesehen habe. Und dafür steht eigentlich der Fußball, genau für diese Fairness, für die Sportsmanship. Und wenn er es nicht schon längst bekommen hat, dann musst du ihm dafür am Ende der Saison irgendeine Auszeichnung geben. Rede ist vom Trainer der Columbus Crew von Nancy. Folgendes, Nachspielzeit. Kurz vor Schluss, Nachspielzeit war eigentlich auch schon abgelaufen. Crew kriegt einen Freistoß zugesprochen. Aber der ist ja sekundär wichtig. Viel wichtiger ist, was in dieser Szene passiert ist. Und zwar lag Stephen Fry nach dem Zusammenprall am Boden und konnte nicht weitermachen. Die Wechselmöglichkeiten der Seattle Sounders waren natürlich dementsprechend schon ausgeschöpft. Und ja, Alex Rowland hätte natürlich ins Tor gehen können. Wie er es ja damals schon gemacht hat für eine Viertelstunde. Aber man hat sich für den sportlichen Weg entschieden. Zumindest nach Rücksprache zwischen Schmetzer und eben Nancy, Trainer der Crew.
Man muss dazu noch was sagen. Die ganze Situation rund um Frei war schon sehr, sehr erheblich, finde ich, weil er bewusstlos war über mehrere Minuten. Er ist erst, nachdem er dann abtransportiert wurde, ist er dann wieder wach geworden. Und dementsprechend wusste zu dem Zeitpunkt ja auch gar keiner, wie ist jetzt die Situation rund um ihn. Und das Problem war, die Crew hätte noch eine Ecke bekommen. Und der Schiedsrichter wollte diese Ecke unbedingt auch noch pfeifen, was aus seiner Perspektive ja auch an sich richtig ist. Weil klar, wenn er das nicht macht und die Crew dann am Ende sagt, ja, aber wir hatten doch hier noch eine Ecke, dann hätte es auch richtig Ärger geben können. Schmetzer meinte dann aber zum vierten Offiziellen, komm, pfeif doch einfach ab, lass es doch. Und auch der vierte Offizielle wollte dann aber nicht so richtig, oder der dritte, ich weiß nicht mehr, mit wem er da gequatscht hatte, irgendwer stand da rum von den Schiedsrichtern. Und dann kam irgendwann Wilfried Nancy mit dazu und bestätigte das, dass sie ruhig abpfeifen können, dass das in Ordnung ist. Und das war eine sehr, sehr große Geste tatsächlich.
Ja, das hast du jetzt in einem Satz besser zusammengefasst als ich in 10, beziehungsweise in einer Minute. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe noch keine so wirkliche Diagnose bzw. Ausfallszeit. Er hat halt eine Kopf- oder Nackenverletzung.
Genau.
Muss sich halt ausruhen, aber wahrscheinlich auch eine Gehirnerschütterung. Würde ich jetzt mal vermuten, aber ich denke mal, er fällt in Juli aus. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, zumindest nicht mehr im jüngsten Fußballalter. Deswegen wird es wahrscheinlich Andrew Thomas die nächsten Spiele im Tor stehen. Zum Spiel, welches ich erwähnt habe, endete 1:1.
Das ist auch der Social Media Account von der Crew hatte sich nochmal geäußert. Und auch das sehr fair. Also das muss man sehr, sehr anerkennen, finde ich. War im Kompletten eine sehr, sehr gute Geste von der Crew, von ihrem Trainer, vom Team selbst. So soll es sein. So soll der Sport sein. Das ist Fairness.
Aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu dem Spiel.
Ja, ist ein faires 1:1 am Ende. Was eine ganz wilde Partie war, mit 7 Toren, war zwischen San Diego und Houston. Hast du das zufällig gesehen?
Wir brauchen ein Vincent-Soundboard oder ein Soundboard mit irgendwelchen Takes von Vincent. Und jedes Mal, wenn Houston gut spielt, müssen wir diesen Buzzer betätigen oder diesen Knopf drücken. Und dann kommt diese Einspielung mit Houston ist krass. Das Spiel gesehen habe ich nicht, aber ein MLS-Spiel dauert nun mal, wenn es unentschieden steht, so lange, bis ein Team gewinnt. Und wenn es halt in der 100. Minute ist, dann ist es halt in der 100. Minute.
Ja, so wie in dem Fall. Das Siegestor fiel nämlich in der 100. Minute, weil es wurde halt wirklich wieder sehr, sehr lange gespielt. Man muss dazu sagen, San Diego war ursprünglich in Führung gegangen, recht früh, das heißt recht früh in der 28. Minute, hat allerdings danach sehr schnell dann den Ausgleich bekommen und ist dann in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit sind sie dann mit in den Gleichstand gegangen, beziehungsweise in den Ausgleich, und dann auch in Führung gegangen. Also es wiederholte sich so ein bisschen. Dann kam wieder der Ausgleich und anschließend dann die Führung für Houston. Das muss man Houston nachsagen, die haben schon eine gewisse Mentalität. Die wollen schon gewinnen und machen das auch bis zum Schluss. Und wenn es halt auch auswärts ist, aber die Punkte wollen sie mitnehmen. Für San Diego kann man noch dazu sagen, läuft es ja eigentlich seit einigen Wochen jetzt deutlich besser. Zwischenzeitlich hatten sie mal so eine kurze Phase, da lief es nicht ganz so rund. Aber ansonsten, sie hatten gegen die Sounders verloren, aber das war auch schon im Mai gewesen, meine ich. Oder Anfang Juni. Und jetzt haben sie halt das nächste Mal zunächst wieder verloren gegen Houston. Davor alle Spiele gewonnen gehabt. Muss man, weiß ich, kann man nicht groß kritisieren. Während bei Houston durchwachsen ist, glaube ich, noch zu positiv. Also da war zuletzt mehr Niederlagen als Siege. Von daher war dieser Sieg vielleicht doch mal ganz gut für die Moral des Teams. Und in der Tabelle San Diego dadurch jetzt auf 1 vor Vancouver und Houston aktuell auf Platz 8. Gibt es sonst eine Partie, über die du noch sprechen willst?
Ich habe mir überlegt, ob wir über die Partie Salt Lake gegen St. Louis sprechen, aber da unser oder da der einzige deutsche Salt Lake-Fan eh vor Ort war, können wir uns das eigentlich gerade schenken. Der wird am besten wissen, wie das Spiel war. Grüße gehen an der Stelle raus. Ich weiß ganz genau, da fühlt sich eh nur einer angesprochen, aber ansonsten, ich habe keine andere MLS-Partie, die irgendwie relevant war. Vielleicht zur Vervollständigung. Ich habe vorhin, haben wir ja Montreal gegen Miami kurz erwähnt. Miami hat 4-1 gewonnen, falls ihr das noch nicht wusstet.
Ja. Ansonsten ein bisschen, es gibt ein paar Überraschungen in der Western Conference. Eine Überraschung sind die Sounders. Die sind in den letzten Wochen dann doch wieder ordentlich geklettert, nachdem der Anfang ja, nennen wir es mal, ein bisschen instabil waren. Sind jetzt auf Platz 5 der Western
Kannst du
Conference.
es gerade bitte nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden.
War sehr schlechte Verbindung, oder?
Also, ich möchte nur sicherstellen, dass es, dass du, dass ich gerade das Team, wo eine Überraschung ist, richtig gehört habe.
Ja, das hat ja nicht so gut angefangen. Aber ich habe noch zwei weitere Überraschungen. Nämlich,
Es hat so gut
wobei das
angefangen.
eine
Ich
Team
dachte,
ist
da geht's
eigentlich
so
gar keine
gut.
Überraschung, aber da erwarte ich noch, dass noch was passieren wird. Die Portland Timbers sind über den Sounders auf 4. Auch die mausern sich so unauffällig irgendwie. Die machen in der Regel keine Partien, die extrem auffallen und vor allem haben sie auch keine wirklich kontinuierliche Phase. Also die sind dein einziges Auf und Ab. Als Timbers-Fan weißt du, glaube ich, nicht, was als nächstes kommen wird, ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage, weil das wird wild durchgewürfelt bei denen. Und außerdem auch Minnesota, die jetzt auch ein kleines Trainingsspiel gegen Kiel hatten. Ich meine, es endete 0:0. Auch die mausern sich da ganz ordentlich auf Platz 3. Bei denen sieht man aber tatsächlich auch mehr Kontinuität. Also zwar nicht so viele Siege wie beispielsweise Vancouver oder San Diego, aber dafür recht viele Siege und Unentschieden und dazwischen immer mal nur ein paar Niederlagen. Aber das sind so zwei Teams, die, finde ich, immer wieder mal ziemlich unter dem Radar sind. Die Timbers noch eher als Minnesota. Bei Minnesota, ehrlich gesagt, erwarte ich aber auch, dass da eventuell noch so ein Bruch kommen könnte, weil wir das irgendwie in den letzten Jahren immer hatten, dass sie so eine gewisse Zeit recht weit oben mit dabei waren und dann irgendwann kommt zu der Punkt, da fallen sie dann. Deswegen würde mich das nicht überraschen, wenn das in den nächsten Wochen kommt.
Ja,
Und
endet der
in.
0-0, das Spiel.
Ja, und in der Eastern Conference, ehrlich gesagt, da gibt es gar keine großen Überraschungen. Montreal und Toronto ganz unten, gut, Atlanta, drittletzter Platz. Und DC United darüber. Also, das sind jetzt ehrlich gesagt nicht so die großen Überraschungen. Auf Platz 1 ist weiterhin Cincinnati. Ich überlege gerade, ob die sich mit Philly zwischenzeitlich mal kurz gebettelt hatten. Aber Philly ist jetzt auf 3, Nashville auf 2. Und unsere Ehrenleute von der Crew, die sind auf 4. Aber da ist so eine gewisse Kontinuität. Da sind jetzt keine großen Überraschungen bei, finde ich. Maximal Chicago. Aber. Das wird noch spannend werden. Hast du ansonsten noch etwas zur MLS?
Nope.
Dann machen wir eine kurze Werbung und dann hören wir uns gleich wieder und dann wird geraged werden. So viel kann man schon sagen. Also bis gleich beim MLS-Podcast.
Cristiano Ronaldo, ein globaler Fußballheld. Fünfmal Weltfußballer. Eine Marke, ein Mythos. Aber dieser Glanz wird beschattet von einem Vorwurf, dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der Fall wurde juristisch beendet, ohne Urteil und ohne Strafe, aber trotzdem blieb etwas haften, vor allem am Profifußball, am Profisport insgesamt. Denn der bleibt verdächtig, weil für ihn nämlich nicht zählt, was stimmt, sondern nur, wen er schützt. Hört rein in Cristiano Ronaldo, die Mauer des Schweigens, bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast und wir gehen jetzt mal zu einer Besonderheit, einem Event, was Jahr für Jahr wichtig ist, was hohen Stellenwert auch in diesem Podcast jedes Jahr bekommt. Also nee, war gelogen. Wir reden jetzt über den MLS, über das MLS All-Star Game. Und der Kader ist jetzt schon eine Weile raus. Hast du ihn dir mal angesehen und was war dein Eindruck von diesem Kader?
Du bist bei mir gerade irgendwie echt abgehakt, Anne. Hallo, hallo?
Hast du gehört, was ich gesagt habe?
Du warst von mir abgehakt.
Wollen wir nochmal starten?
Deiner Interpretation nach zu urteilen, ich lese jetzt Gedanken, beziehungsweise die 235 MLS-Podcast-Folgen sind ja ein Stück weit Erfahrung. Deswegen spielst du wahrscheinlich auf das All-Star-Match an, oder?
Ja, auf den Kader in erster Linie.
Perfekt. Ja, wir hatten es ja, glaube ich, schon bei uns innerhalb der Diskussion, dass der Kader wirklich ein Stück weit, ja, das sind zu wenig Spieler aus, zu viele Spieler aus den einen und demselben Team, sagen wir es mal so. Weil früher hatten wir das ja stark verteilt, aber jetzt ist es ja gefühlt drei, vier Teams und da halt die DPs, die Stars und so weiter und mehr nicht. Also klar, Messi ist dabei und ja, es ist halt, ich will nicht sagen Messi und Friends, weil das wäre tatsächlich gelogen, aber es sind halt, ja, wie ich gerade gesagt habe, zu viele Spieler aus, oder zu wenig Spieler aus entsprechenden Teams.
Das ist tatsächlich auch früher, finde ich, von der MLS erheblich besser gemacht worden. Es gab ja früher quasi so, nennen wir es mal, drei Arten von Votes. Es gab natürlich das Fanvoting, aber du weißt auch immer in diesem Fanvoting, wer da mit reinkommt. Und klar, das sind die Stars der Liga, das sind die beliebten Spieler, ohne Frage. Dann gab es aber noch den quasi Vote vom Coach des Teams selbst. Das ist immer, oder es ist immer der Trainer Coach geworden, in dessen Stadt das All-Star-Game stattfindet. Und zum Schluss gab es immer mal noch einen Commissioner-Vote. Der hat dann auch noch mal zwei oder drei Spieler mit dazugenommen. Mit dieser Dreier-Kombination hat man versucht, so viele Teams wie möglich abzudecken. Das ist aber irgendwie nicht mehr der Fall. Also vielleicht ist das immer noch in drei Votes geteilt und wird nur nicht mehr so deutlich gemacht wie früher. Da gab es quasi so drei Phasen, wo das immer verkündet wurde. Aber man sieht es halt auch. Also fühlt sich an, als wenn es nur noch ein Fan-Voting wäre. Und es sind halt aus, du hast es eben schon gesagt, aus sehr wenigen Teams sind sehr viele Spieler genommen worden, während es recht viele Teams jetzt gibt, die nicht einen einzigen Spieler dabei haben. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum. Zum Beispiel, und das ist das Interessante jetzt auch, für LA Galaxy bedeutet das, dass sie zum allerersten Mal in ihrer Franchise-Time, also Franchise-Time, alles klar, jetzt geht's richtig los, in ihrer Franchise-Zeit nicht einen Spieler im MLS All-Star-Game haben, was schon auch besonders ist. Sie sind ein Gründungsmitglied der Liga. Und auch ganz viele andere Teams sind ebenfalls ohne Spieler mit dabei.
Ja, aber das ist jetzt wirklich ein absolut schlechter Vergleich. Das ist ja wie, mich wundert es, dass kein Spieler von Hertha BSC im Bundesliga-Team der Saison ist. Wenn du scheiße spielst, dann kannst du natürlich auch keinen Spieler stellen.
Nee, mir ging es nur darum, wie lange LA Galaxy jetzt immer Spieler dabei hatte und jetzt zum ersten Mal nicht dabei. Das an sich,
ja,
ist es nicht tragisch, dass LA Galaxy jetzt mal nicht dabei ist, aber ich persönlich fände es eigentlich schon auch besser. Man kann ja recht große Kader bauen, das stört ja für so ein Freundschaftsspiel nicht. Das kann Mexiko ja genauso machen. Ich fände es aber ehrlich gesagt schon besser, wenn aus jedem Team mindestens ein Spieler dabei ist, der damit ja auch belohnt wird oder belohnt wird. Und dann auch vielleicht die Fans des jeweiligen Teams Interesse daran haben könnten, sich dieses All-Star-Spiel anzusehen. Weil, ganz ehrlich, reizt es dich?
Ich habe das nie groß angeschaut. Wie gesagt, ich habe auch gesehen, du hast, dass ein Brian White drin ist, dass ein Baribo drin ist und auch Wanga von LAFC, ist klar. Über einen Dreier kannst du diskutieren, über einen Lozano, Messi und so weiter. Du kannst ja für jeden, sag's mal, im Sturm Take machen, aber dann im Mittelfeld und so weiter. Du hast halt von zu vielen Teams zu viele Spieler drin. Das ist ja das, was ich meine. Sebastian Bär halt, auch dafür kannst du einen guten Take machen. Aber da ist die Frage, gut, du hast von den Brian White. Dann hast du einen weiteren Spieler von San Diego, das Name ich jetzt nicht aussprechen kann. Du hast eine Verteidigung, Jordi Alba von Miami. Du hast auch einen Keeper von den Whitecaps dabei und so weiter. Und das sind alles so Faktoren, wo ich mir die Frage stelle, nein, das braucht's nicht. Nimm doch irgendeinen anderen Keeper mit. Ich meine, gib doch irgendeinen anderen Keeper, der sich auch gut ausgezeichnet hat, die Chance mal da mitzumachen. Und trete als MLS auf und nicht als Top 5, sag ich jetzt mal, was die Teams angeht. Ich meine, ich finde es gut, dass die Sonders keinen Spieler stellen, weil Verletzungsrisiko und so. Man hat ja jetzt bei der Club-WM gesehen, dass eine dumme Aktion in einem unnötigen Turnier eine Saison aus bedeuten kann. Und das im Juli, eine Saison aus, zeigt, wie beschissen die Verletzung ist. Ich rede von Europa-Kalender, nicht von Amerika.
Ja, das ist der einzige Aspekt, wo ich mir dann denke, ja, bin ich fein mit.
Ihr habt auch keinen, oder?
Genau, also von uns dreien ist kein einziger Spieler dabei. Also weder
gab's das mal in der Geschichte des MLS-Podcasts, dass das All-Star-Game ohne Spieler von uns auskommt?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, also klar, unter dem Aspekt ist das super. Ich muss aber auch zugeben, mich interessiert dieses Match da gegen die mexikanische Auswahl auch weiterhin nicht. Mach doch einfach Eastern gegen Western Conference. Würde viel mehr Spaß machen, würde, glaube ich, viel mehr reizen. Dann kannst du auch die Skill Challenge, das ist das einzig Coole daran, aber die könntest du mehr ausbauen und könntest da mehr Entertainment-Faktor reinmachen. Es gäbe ja so viel Potenzial.
Sobald du Westen gegen Osten machst, erstmal wacht dann jeder deutsche Schweißgebadet aus. Nein. da kannst du gerade den Laden abmelden, weil es ist überall bekannt, dass der Westen oder die Teams aus dem Westen, da wird auch Winston dir zustimmen, deutlich dominieren werden.
Und genau wegen solcher Floskeln wäre es einfach mal wieder super interessant, wenn man mal wieder wirklich ein ligaeigenes Duell macht. Über ein paar Jahre hinweg. Solange das gewisse Interesse und der Reiz da ist. Und wie gesagt, mach die Skill-Challenge. Das Gestotter ist heute groß. Die Skill-Challenge, jetzt war's, größer. Nutzt das Potenzial, was dieses durchaus unterhaltsame Format da bietet. Bau es während des Spiels ein. Keine Ahnung, beispielsweise ich spiele jetzt in Osten, es könnte recht heiß werden. Dann macht man halt eine größere Trinkpause von 15 Minuten. Zwei Spieler müssen zur Skill-Challenge ran. Irgendwie solche Sachen kann man da ja noch mitmachen. Man kann es auch davor machen, danach muss es ja nicht während des Spiels machen. Es gäbe viele Möglichkeiten. Aber hier gehen diese mexikanische Auswahl. Es reizt mich null. Von daher bin ich fein damit, dass aus meinem Team niemand dabei ist, sich niemand verletzen kann und die Ruhe haben. Wer jetzt auch Ruhe hat, ist die US-Nationalmannschaft. Die waren
ja. Ich dachte, jetzt sagst du die deutschen Frauen.
Die haben ja im Gold Cup gespielt und standen im Finale. Und das Finale ist beendet. Es gibt einen Sieger, logischerweise. Der Gegner war Mexiko. Das Spiel endete 2-1 für Mexiko. Aber die Diskussionen sind heiß. Es gab nämlich eine Szene, die schon sehr, sehr einschneidend war. Zum einen, was man natürlich noch sagen muss, es herrscht wahnsinnig viel Unruhe rund um dieses US Men's National Team. Immer noch ist die Geschichte mit Pulisic, der nicht mit dabei ist, am Kochen. Da merkt man, da ist noch so ein gewisses Salz ist noch mit drin. Und auch mit dem Head Coach ist man, glaube ich, nicht zu 100% zufrieden. Auch da scheint es eine gewisse Unruhe zu geben, zumindest, muss man ja auch deutlich betonen, aus Fansicht. Und ja, dann halt jetzt das Spiel gegen den größten Gegner. Man muss aber auch dazu sagen, so richtig interessant ist der Gold Cup dann auch immer nicht, weil es sind einfach immer die gleichen beiden Teams im Finale, die das dann halt unter sich ausmachen. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Und diese Partie hat jetzt halt Mexiko gewonnen. Und wir gehen jetzt mal auf die eine Szene, die sehr umstritten war. Nämlich ein möglicher Handelfmeter im Strafraum von Mexiko. Der Ball ging an die Hand eines mexikanischen Spielers. Und was das Interessante dabei ist, er stand, ich überlege gerade, welcher US-Stürmer, es könnte Diego Luna gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ein US-Stürmer rennt mit dem Ball Richtung Strafraum, wird von einem weiteren mexikanischen Verteidiger quasi begleitet. Und ein Verteidiger von Mexiko steht im Strafraum, wartet, dass sie auf ihn zukommen. Und ja, will da so ein bisschen reingrätschen. Und bei diesem Grätschen, er hockt schon, ist also sehr niedrig gesetzt. Und bei diesem Grätschen fällt er, sagen wir es mal so. Und er fällt so, dass er mit der Hand auf dem Ball landet, sich quasi auf den Ball abstützt. Wir haben mal ein bisschen rumgefragt. Und Kevin, der ja auch Schiedsrichter ist, meint, in dem Fall ist es die Stützhand. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Szene ist schon irgendwie trotzdem eine strittige Szene, weil er zum einen, das hatte ich ja schon gesagt, recht niedrig ist, also er ist sowieso schon sehr weit unten und fällt aber so, dass die Hand sehr weit ausgestreckt wird, sodass er auf den Ball kommt. In einer natürlicheren Bewegung würde er meines Erachtens nach aber mit der Hand gar nicht so weit kommen, sondern dass da schon auch ein gewisses Kalkül mit dabei ist, dann mit der Hand an den Ball zu kommen, diesen Ball irgendwie zu stoppen. Und klar, andere sagen für sie eindeutiger Elfmeter. Was sagst du, Daniel?
Ich bin kein Fan von der Handspielregelung, definitiv. Gerade aus so Gründen. Aber es ist halt klar, Elfmeter, also stützt dann hin oder her. Du kannst dich du willst dich ja irgendwie abstützen, irgendwo muss die Hand hin, aber das ist ja für mich ein vorsätzliches Handspiel und ich glaube, er hat wirklich die Regel bewusst ausgenutzt und zu seinem Vorteil genutzt. Das ist zumindest meine Vermutung.
Ich sehe das Ganze auch sehr kritisch. Also, wie gesagt, hätte er jetzt sehr hoch gestanden, dann hätte ich vielleicht verstanden, dass er mit dem Arm an die Stelle kommt, wo halt auch gerade der Ball ist. Aber er ist sehr, sehr niedrig angesetzt und zieht den Arm sehr weit nach draußen. Das sieht nicht normal aus. Und ist auch völlig unnötig. An der Stelle, er lässt sich auch fallen. Es ist nicht so, dass er jetzt aus der Situation heraus unbedingt fällt, sondern er will da jetzt an der Stelle auch fallen. Nee, also das, wenn du so in die Situation gehen darfst als Verteidiger und so den Ball dann nochmal abschirmen darfst, dann macht Fußball auch keinen Spaß. Und wenn solche Regeln das dann am Ende so ermöglichen, ich verstehe das, dass man irgendwie auch natürlich den Verteidiger schützen will, dass wenn der fällt und sich nur abstützen will und dabei dann irgendwie den Ball berührt, dass man auch den irgendwie unterstützen will, dass das nicht gleich immer automatisch bestraft wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber die Szene sieht mir doch sehr, sehr kritisch aus. Der Videoschiedsrichter hat es sich angesehen und hat sich nicht für einen Elfmeter entschieden. Und ja, das ist halt, wenn man dann das Ergebnis mit 2-1 betrachtet, ist das schon sehr hart, muss man sagen. Gut, muss man jetzt mit leben. Beim nächsten Mal trainiert die US-Nationalmannschaft wahrscheinlich auch, wie man perfekt auf den Ball fällt.
Ich meine, es ist ja so, gerade bei so einer Situation, du kannst jeden fragen, der Antipathie mit den USA hat, beziehungsweise Sympathie mit Mexiko, und jeder wird dir die gleiche Antwort geben: Es ist kein Elfmeter, es ist Stützhand. Du kannst aber natürlich auch, anderes Beispiel, jeden Amerikaner fragen oder jeden vom US Men National Team oder jeden, der irgendwie Mexiko nicht mag. Und er wird dir sagen, das ist ein klares Handspiel, eine klare Fehlentscheidung. Ich denke, diese neutrale Antwort, die uns Kevin gegeben hat, Grüße gehen raus an dich, ist schon in Ordnung, weil auf dem Feld stand zunächst Schutzhand oder halt klar Handspiel, aber er stützt sich ab, deswegen kein Elfmeter. Und deswegen denke ich, dass diese Entscheidung eher nachvollziehbar ist, als dass man da jetzt wirklich einen Skandal draus machen sollte. Aber ich habe vorhin auch ein bisschen geraged, ich weiß. Aber durch die Antwort von Kevin kann ich es ein bisschen nachvollziehen und sitzt da tatsächlich im Ruderboot.
Der aber übrigens sagt, er mag diese Regel selbst nicht.
Kein Schiri mag die Handspielregelung, weil das Problem ist, als Schiri musst du innerhalb von 5-6 Sekunden entscheiden, ohne Videobeweis natürlich, wie du damit verfahrst. Ob das für dich eine Schutzhand ist oder nicht.
Das ist jetzt eure Chance. Jetzt könnt ihr uns Feedback geben. Was sagt ihr? Ist es für euch Elfmeter? Geht ihr mit der Stützhand mit? Wie hättet ihr in den 5-6 Sekunden entschieden? Und dann, naja, wir werden uns nächstes Jahr, scheiße, der ist ja gar nicht, beim nächsten Gold Cup, alle 2 Jahre, gefühlt ist der einfach jedes Jahr, muss man auch zugeben. Wenn wir dann uns wieder im Finale Mexiko gegen die USA wahrscheinlich ansehen dürfen und dann schauen, wer am besten das Fallen geübt hat. Hast du ansonsten noch etwas?
Nein.
Dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Woche haben wir wieder eine Woche mit einigen Spielen unter der Woche und natürlich auch mit Spielen am Wochenende. Das heißt, uns erwartet viel MLS. Und bis dahin, gebt uns wie immer gerne Feedback, kommt auf den Discord-Server und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
Vielen Dank fürs Reinhören und eine gute, angenehme Woche. Tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.